Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Wichtiges Thema und betrifft uns alle und ebenso ist es immer eine Diskussion. Wir wollen das Thema Fluktuation heute mal ansprechen und wollen da mal ein paar Perspektiven beleuchten. Und Holger, du hast dazu natürlich auch eine Story und lass uns da mal reinsteigen.
Ja, eine relativ aktuelle Story. Wenn man das nach einer Ampel sich anschaut, rot. Ich war in einer Pflegeeinrichtung, habe dort die Betreuungskräfte geschult. Ein Haus, was so knapp 160 Betten hat, 44 belegt, seit anderthalb Jahren Aufnahmestopp. Arbeitet mit Zeitarbeitsfirmen zusammen für Pflegefachkräfte, weil einfach seit anderthalb Jahren dort in der Einrichtung fangen neue Mitarbeiter an, nach ein paar Tagen sind sie wieder weg. Nicht nur Fachkräfte, auch bei den Hilfskräften ist das so. Und das ist ein sehr extremes Beispiel, finde ich, weil die Einrichtung gehört einer Kette an und ich weiß nicht, wie lange die Kette sich das anschaut und das Haus vielleicht zumacht irgendwann. Und das wäre für die Bewohner eine Katastrophe und für die Mitarbeiter, die dort verbleiben, die dort treu sind, auch noch. Da wollen wir uns das heute mal aus verschiedenen Sichtweisen angucken. Die eine Sichtweise ist für mich, warum kommen Mitarbeiter und gehen so schnell wieder? Woran liegt das? Und ich habe natürlich auch Mitarbeiter befragt, die ich kenne von anderen Einrichtungen, wenn die auf einmal woanders aufgetaucht sind. Ein Faktor ist natürlich der finanzielle Aspekt oder der Karriereentwicklungsschritt, dass man in dem Haus vielleicht eine bestimmte Beförderung, eine Höherstufung oder einen Aufgabenbereich nicht bekommt, den man gern machen möchte. Und das Gehalt spielt bestimmt auch eine Rolle, dass der eine vielleicht mehr zahlt, will Familie gründen oder ähnliches. Aber aus meiner Sicht, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, in Wirklichkeit sind das nur vorgeschobene Argumente. Oft, nicht immer, aber oft.
Weil kurze Frage dazwischen.
Ja.
War das denn in dem Beispiel so? Also war das da ein Thema, Gehalt? Okay, alles klar.
Ja, da waren einige Mitarbeiter, die gegangen sind, sehr offen, die geblieben sind. Und da waren mehrere Aspekte, die eine Rolle gespielt haben.
Darf ich da nochmal eine Frage zu stellen? Ich finde es ein wichtiger Aspekt, weil sozusagen Gehalt als Oberthema zu nehmen, ist natürlich immer simpel, ne? Sozusagen, okay, das liegt dabei. Aber liegt es am Gehalt in Summe oder liegt es am unterschiedlichen Gehalt innerhalb der Ebenen? Na, das ist ja auch immer noch mal ein Punkt, dass man in Teams so unterschiedliche Gehaltsstufen hat. Gibt es bei dem Kunden Gehaltsstufen oder was war denn konkret das Problem?
Also Gehalt? Dort war gar nicht das Gehalt ausschlaggebend. Bei anderen Kunden ist es das Gehalt oder die Differenzierung des Gehaltes gewesen. Das hält sich meiner Meinung nach die Waage. Das Grundgehalt da zu niedrig war oder ob ich habe jetzt eine andere Funktion, kriege aber nicht mehr wie die Kollegen. Ne? Mhm. Aber in der Einrichtung waren wohl einige, die gegangen sind, sehr offen. Mhm. Ich kannte eine Einrichtungsleitung, die dort bis vor ein paar Wochen aus gesundheitlichen Gründen Einrichtungsleitung war. Jetzt ist da jemand anders, den habe ich auch kennengelernt, während der zwei Tage mich lange mit ihm unterhalten, mit dem jungen Mann. Wenn man sich vorstellt, die Arbeitsbelastung ist, glaube ich, in jeder Pflegeeinrichtung hoch, in der stationären besonders. Also ohne, dass man was tut, gibt es kein Geld. Jetzt kam in der Einrichtung hinzu, dass die da waren, relativ häufig krank waren. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, es gab keine Einarbeitung. Also du bist Fachkraft, dann mach mal. Du kannst das ja alles. Aber jedes Haus hat ja auch seine Besonderheiten. Ob es in der Dokumentation ist, ob es Durchführung der Standards ist und, und. Die Leute wurden nicht eingearbeitet und dann standen sie da. Am dritten Tag wurde mir ein Beispiel genannt und haben gesagt, ja, wo finde ich denn das? Bist du Fachkraft oder ich? Das heißt, der Umgangston, die interne Kommunikation zwischen den Mitarbeitern war auch nicht besonders empathisch, so möchte ich das formulieren. Mhm. Das kann ich bestätigen, weil ich auch mit Mitarbeitern, die nicht an der Schulung teilgenommen habe, kommuniziert habe und habe mich sehr gewundert, wie dort miteinander umgegangen wird. Innerhalb der Teams auch.
Darf ich da mal kurz die Stopptaste drücken, weil das ist natürlich ein extrem spannender Aspekt, gerade weil du ja gesagt hast, dass häufig Mitarbeiter kommen und schnell wieder weg sind, ne? Das kann ja auch unterschiedliche Perspektiven haben.
Ja.
Und du hast jetzt quasi gesagt, okay, Kommunikation ist ein Thema, ne? Aber es ist natürlich so, ich möchte dazu mal eine Metapher bilden, ja? Wenn ich jetzt in den Urlaub fahre und ich komme in ein Hotel und bin an der Rezeption und ich merke, boah, die interessiert es überhaupt nicht, dass ich da bin, weil die sich die ganze Zeit irgendwie selbst unterhalten oder gar nicht auf mich eingehen, nicht freundlich mich begrüßen und so weiter. Wie fühlt man sich? Man fühlt sich nicht willkommen. Und wenn ich einen neuen Mitarbeiter, wenn wir wissen, wie schwierig es ist, Mitarbeiter zu finden, so respektlos und nicht wertschätzend behandle, dann brauche ich mich doch überhaupt nicht zu wundern, dass die sich nicht wohlfühlen können. Also das ist ja fast unmöglich. Das unfassbar. Unfassbar. Okay, wir können Play drücken. Ich wollte
Ja,
das nur,
Christian, da greife ich deine mit.
ich wollte es nur on take haben, ja, dass man eine Haltung, eine Willkommenshaltung braucht. Ich meine, wir selber wollen uns in vielen Aspekten wertgeschätzt fühlen. Das ist ein Bedürfnis. Wertschätzung ist ein sehr starkes Bedürfnis. Und wenn ich Verantwortung trage für so ein Unternehmen, für eine Einrichtung, für ein Haus, für eine Station, whatever, dann möchte ich, A, möchte ich selber wahrgenommen werden, ich möchte zugehörig sein. Und ich bitte euch, das will natürlich auch jeder, der neu dazukommt, ihn auf eine fachliche Ebene zu reduzieren. Wo ist denn das aus einer menschlichen Perspektive normal?
Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, wie man in Wald hineinruft, zu schallt zurück. Wenn ich mich nicht willkommen fühle, dein Beispiel im Hotel, wenn du denn wartest auf Informationen, wann sind Essenszeiten, wo ist der Pool und so weiter, was für Ausflüge kann ich machen und keiner sagt dir was, sagst du, da gehe ich nie wieder hin. Oder packst deinen Koffer und suchst dir ein anderes Hotel. Ja, und das machen die Mitarbeiter genau so. Und ein zweiter Punkt war, Einarbeitung ist nicht erfolgt. Wenn ich neue Mitarbeiter habe, egal welche Qualifikation das habe, muss ich die einarbeiten. Sie müssen alles in Ruhe kennenlernen können, damit sie eine Sicherheit bekommen. Wenn ich jetzt losgeschickt werde, hier, den Flur machst du heute als Pflegekraft, ich kenne die Bewohner nicht, ich muss in den Plan gucken, was muss ich da machen, wo muss ich unterstützen und so weiter, dann werde ich unsicher, dann kriege ich Angst. Hoffentlich mache ich alles richtig, ne? Und das führt natürlich auch dazu, dass sie sagen, na, dann gehe ich lieber zurück zu meinem alten Arbeitgeber oder suche mir noch was, wo die mit mir anders kommunizieren, wo ich vernünftig eingearbeitet werde. Und wenn man jetzt aus der Sicht des neuen Mitarbeiters rausgeht, mal jetzt in das vorhandene Team, in die Leitungskräfte reinguckt, ich muss, um das zu verhindern, klare Strukturen haben. Wer was, wie, wann zu tun hat in der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter. Ich muss darauf achten, jetzt kommt der nächste Punkt, dass die neuen Mitarbeitern die Aufgaben gerecht verteilt werden. Das kenne ich aus dem Krankenhaus von früher. Kam ein neuer Mitarbeiter, der musste erstmal die Patienten versorgen, die wir nicht so gern versorgt haben. Auch den Fehler habe ich als Stationsleitung auch mal gemacht. Und da ist einer nach 2 Tagen nicht mehr wiedergekommen. Weil man hat immer so ein paar Patienten, Bewohner, die vielleicht nicht so einfach zu versorgen sind, ob sie aggressiv sind, ob die unbeliebten Tätigkeiten wie Hintern waschen dazu gehört, weil der dauernd damit rumschmiert und so weiter mit seinen Ausscheidungen. Was passiert? Das kriegen die neuen Mitarbeiter aufgedrückt. Ne? Das darf nicht passieren. Denn die Gerechtigkeiten im Dienstplan. Auch der Neue kann jetzt mal die ganzen Feiertage arbeiten und der kann auch mal 3 Wochenenden hintereinander machen, kriegt er dafür mal in der Woche frei. Nein, das geht nicht. Die neuen Mitarbeiter müssen das Gefühl haben, dass sie genauso wert sind wie die, die 10 Jahre da sind. Dass die keine Extras bekommen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und im Kleinen muss die Wohnbereichsleitung, wenn wir ja.
Ich muss da natürlich kurz einhaken. Aber genau auch umgedreht muss es so sein, weil es gibt natürlich auch Einrichtungen, wo genau aufgrund des Mangels an Fachkräften natürlich auch viele neue reingeholt werden. Die kriegen mehr Vorteile als die Bestandsmitarbeiter. Also
Das darf
Fluktuation ist
nicht
ja
sein.
nicht nur das neue sozusagen schnell wieder gehen, sondern auch Bestandsmitarbeiter gehen und die Balance einfach nicht gewährleistet ist. Das war mir nochmal wichtig
Jeder
zu erwähnen.
Mitarbeiter ist gleich wert und wird gleich behandelt. Das ist eine absolute Grundvoraussetzung.
Genau.
Da hast du vollkommen recht, Christian. Auch nicht die neuen bevorzugen und die alten nicht. Und dann gehört für mich die Teambuilding im Kleinen auf den Wohnbereichen dazu. Früher hat man immer gesagt, Outdoor-Aktivitäten und sonst was. Das muss es gar nicht sein. Aber dass man als Team einfach sagt, Mensch, wir fragen mal nach, ob am Wochenende mal den Samstag der andere Wohnbereich uns aushilft. Und dann machen wir mal einen Kaffeeklatsch zusammen, um zum Kennenlernen. Ne? Weil das sind Menschen, die miteinander arbeiten, die tauschen sich auch aus. Und dann muss ich denen auch mal einen Raum dafür geben.
Ja, klar.
Und ganz wichtig ist für mich, Verbesserungsvorschläge, sich anzuhören, anzunehmen. Wenn ein neuer Mitarbeiter ankommt, sagt, Mensch, ihr macht das so und so, ich kenne das anders, ich denke, das ist besser, dass man nicht gleich sagt, ja, das war da, sondern sagt, erzähl mal, ich höre mir jetzt an, vielleicht können wir das mal ausprobieren. Die Offenheit der Leitungskräfte auch, neue Ideen reinzubringen. Neue Mitarbeiter können potenziell neue Ideen und damit Verbesserungen auch, ja, erreichen. Der gesamte Wohnbereich, die gesamte Einrichtung ist der nächste Punkt. Und dann für mich ganz wichtig, Ehrlichkeit, Offenheit. Wenn ich erlebe, was manche Mitarbeiter versprochen kriegen, damit sie kommen, jetzt kommen sie an, nee, das geht nicht, sorry, wir haben 3 Kranke, da kannst du nicht da zu deinem Konzert gehen, sorry, das geht nicht. Ich kann den Mitarbeitern nichts versprechen, den Neuen, was ich nicht halten kann. Und jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, dass nicht nur die Mitarbeiter Versprechungen kriegen, auch wenn man neue Bewohner haben will. Die kriegen das Blaue vom Himmel versprochen, 5 Sterne all inclusive hier. Und dann heißt es Pflegegrad 2, wieso will er da die Unterstützung haben? Das kann er doch selber. Und da gibt es auch Konfrontationen. Und so ist das mit neuen Mitarbeitern auch. Und was für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, warum wechselt ein Mitarbeiter zu mir? Der hat ja Gründe. Die sollte ich erfragen. Und dann wird man relativ häufig auch hören, ja, da bleibe ich stehen. Da bin ich immer nur der Pflegehelfer oder da bin ich nur die Pflegefachkraft, die das macht. Aber ich möchte gern mehr. Also die Mitarbeiterentwicklung, Weiterbildung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein ganz großer Auftraggeber von mir, du weißt, wen ich meine, Christian, hat von 2019 bis jetzt verfünffacht die Angebote an Weiterbildung für Mitarbeiter. Und ich habe mal nachgefragt bei der Leiterin der Akademie dort, warum geht ihr so nach oben? Eure wahren Beweggründe, du kennst sie. Sie hat gesagt, ein Grund ist, wir wollen Mitarbeiterbindung erreichen. Bindung. Das heißt, Fluktuation verringern.
Ja,
also absolut. Auch die Mitarbeiterentwicklungsmöglichkeit. Und in der Pflege sind ja auch viel jüngere Mitarbeiter. Und ich glaube nicht, dass die 25-jährige Pflegefachkraft immer, bis sie 67 ist, nur Pflegekraft sein möchte. Das sind die wenigsten. Wenn ich da jemanden habe, der möchte weiterkommen und ich halte ihn für geeignet, dann muss ich ihm auch Perspektiven aufzeigen. Vielleicht kann sie noch nicht heute PDL werden oder morgen, aber vielleicht in 3 Jahren geht die Inhaberin in Ruhestand und ich kann sagen, ich schicke dich mal auf eine Schulung, dass du schon die Qualifikation hast, dann machst du mal die Vertretung, gucke ich mir an. Habe ich auch ein positives Beispiel. Ich kannte eine Pflegefachkraft, die ist innerhalb von 7 Jahren Einrichtungsleitung geworden. Von der Pflegefachkraft stellvertretende PDL-Kurs gemacht, 1 Jahr PDL gemacht, dann ging die Einrichtungsleitung, und was hat der Arbeitgeber gemacht? Hat sie gefragt und jetzt ist sie Einrichtungsleitung schon seit 2 Jahren. Trotz Kindkriegen zwischendurch, ne? Sie hat nur die gesetzlich vorgeschriebene Pause gemacht, hat sich um Kinderbetreuung gekümmert und ist wieder voll im Job drin seit einem Jahr jetzt etwa.
Genau, aber also du hast völlig recht. Ich will aber ein paar Sachen damit nochmal mit einsteigen und auch nochmal ein paar Perspektiven reinbringen. Du hast die Kette angesprochen und du hast gesagt, dass sie da, du hast sie gefragt, dass sie so viel Mitarbeiterangebote schaffen. Und ich kenne die Kette und wie du weißt, war ich da auch sehr regelmäßig im Austausch mit auch der Personalleiterin. Es ist noch ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, sie haben extrem viel für Mitarbeiter, nicht im Sinne von Obstkörben und so weiter, ja, sondern sie haben wirklich auch Werte entwickelt. Sie haben eine Haltung, eine Identität als Unternehmen entwickelt, was in jedem Onboarding, also wirklich in jedem Onboarding und jeder, der in den Schulungen eingesetzt ist, muss sozusagen auch, bevor er dort überhaupt eingesetzt wird, diese Charta mit durchgehen, diese Werte, diesen Kodex und so weiter. Und das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich mal darauf besinnt, wofür steht man eigentlich. Also Simon Sinek hat das in einem sehr bekannten Bestsellerbuch The Golden Circle dargestellt, dass man natürlich irgendwo auch in der Sinnhaftigkeit anfängt. Und da haben sie natürlich auch angefangen und haben die Werte des Unternehmens nochmal gepackt. gepackt. Und da ist natürlich auch bei rausgekommen, dass eben viele Mitarbeiter sich Entwicklungsmöglichkeiten wünschen. Wobei es auch wichtig ist, gerade wenn man über Werte spricht in Unternehmen, und das kann natürlich gegen Fluktuation eben helfen, ist, dass man Menschen dabei unterstützt, dass der eigene sozusagen Lebensabschnitt, den man hat, also weil wir müssen ja sehen, es gibt unterschiedliche Lebensbereiche und davon ist eine Arbeit. Ja, es ist ein sehr umfangreicher, zeitlich gesehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch als Führungskraft in ein Unternehmen reinkomme und es ändert sich vielleicht durch eine Schwangerschaft oder ja, Vater oder was auch immer und meine Prioritäten ändern sich, ja, es gibt ja das bekannte Sabbatical und so weiter, dass man das auch zulässt, ja, so,
ja.
Dass man nicht nur quasi Leute, die ich nenne das jetzt mal überspitzt, ja, wichtig, die funktionieren, Chancen aufzeigt, sondern ein Arbeitsumfeld schafft in seinem Unternehmen, was alle gleichermaßen eben berücksichtigt. Und das ist nicht einfach, ja, das will ich nicht sagen, aber dass man eben schaut, wenn jemand eben, es gibt in Deutschland ein Gesetz dafür, wo ich die Möglichkeit habe, als Arbeitnehmer eben auch sozusagen mit einer Ankündigung in Teilzeitarbeit zu gehen, ja, und dass man das aber nicht sozusagen als Karriererückschritt betrachtet, ja, sondern dass man das weiterhin fördert, weil der Mensch ist ja trotzdem noch sozusagen ein Know-how-Träger im Unternehmen. Das halte ich für sehr wichtig, also Werte, Haltung, ja. Und ein Aspekt ist gerade für mich noch wichtig, den ich häufiger höre und gehört habe. Der Fachkräftemangel sorgt häufig leider dazu, dass man eben sehr viel Geld ins Recruiting steckt. Da verdienen sehr, sehr viele Agenturen sehr, sehr viel Geld mit.
Ja. Ja.
Dann kommt der Mitarbeiter und er ist nach 3 Monaten weg. Jetzt kann ich natürlich sagen, boah, die Recruiting-Agentur, ey, wieso bringen die mir nur solche Bewerber? Und da fehlt mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Eigenverantwortung. Das Recruiting-Unternehmen schafft es, mich auf mich aufmerksam zu machen, bringt mir Bewerbungen. Ich als PDL, Einrichtungsleitung, Personalleitung, whatever, ich bin in der Verantwortung zu schauen, was habe ich denn für eine Stelle? Bin ich ehrlich zu dem Bewerber, was die Stelle überhaupt bedeutet? Also was habe ich da drin? Was muss er leisten? Kann er das nicht? Also ich muss auch gucken, welche Haltung hat der Mitarbeiter? Passt er überhaupt zu uns? Und jetzt kommt immer der Punkt, genau. Ja, aber wir brauchen ja Fachkräfte, um zum Beispiel, wie in deinem Beispiel, die Sperre sozusagen loszuwerden.
Ja.
So, und jetzt ist aber die Frage, zu welchem Preis mache ich das? Ja, es gibt mehrere Statistiken, die sagen, die Summe 7.500 Euro kostet es, bis ich einen Mitarbeiter über ein halbes Jahr hinweg sozusagen eingestellt habe und eingearbeitet habe, 7.500. Ja, das kommt von Branche zu Branche natürlich unterschiedlich an. Wenn ich dem Handgeld gebe von 10.000, dann ist es natürlich viel höher. Desto wichtiger ist es doch, dass ich Leute auswähle, die ins Unternehmen passen.
Ja,
ja, sonst hole ich mir doch Konfliktpotenzial rein. Und wenn ich dann in meiner Führungskultur nicht klar bin, was das bedeutet, die Führungskräfte können vielleicht, weil es eine frische Führungskraft ist, kann sie vielleicht die Konflikte noch überhaupt nicht so managen bzw. angehen. Ja, dann habe ich nicht nur, dass ich den neuen Mitarbeiter vielleicht verliere, sondern es belastet ja auch Bestandsmitarbeiter. Heißt, ja, ich habe halt wirklich einen Kreislauf, ja, der einfach negativ ist. Und das kann ich natürlich beeinflussen, indem ich schaue, wen stelle ich überhaupt erstmal ein. Indem ich ehrlich bin, was schreibe ich denn in so eine Stellenanzeige, was brauche ich wirklich? Führungsverhalten.
Ganz wichtig. Ja,
Führungsverhalten, wie viel Spielraum kann ich neuen Mitarbeitern geben, wie viel Spielraum kann dann das Team haben. Ja, das sind ja alles Themen. Du hast es angesprochen, berufliche Perspektiven aufzeigen. Jetzt gibt es natürlich aber auch Häuser, die einfach quasi so klein sind, dass es nicht so viele Ebenen gibt und ich kann Mitarbeiter da jetzt eben nicht irgendwie die absolute Karriere bis zur Einrichtungsleitung gewährleisten. Dann bin ich ehrlich und sage das auch so. Na, dann verliere ich den zwar, das kann sein, ja, aber der ganze Negativstrudel ist nicht mehr dabei.
Vollkommen richtig. Ehrlichkeit und Offenheit, wenn jemand sagt, ich möchte in 5 Jahren Einrichtungsleitung sein und ich kann ihm das nicht versprechen, dann sage ich, sorry, das kann ich dir nicht garantieren, das kann ich schaffen, wenn du geeignet bist, wenn du die Qualifikation erwirbst, dass du PDL wirst, aber Einrichtungsleitung, die ist 51, wenn die bei uns bleiben möchte, dann kann ich das nicht in 5 Jahren dir garantieren. Und dann liegt es an den Mitarbeiter zu sagen, okay, dann mache ich hier die PDL, arbeite als PDL und gehe dann irgendwann weg.
Ja.
Wenn woanders sich mir die Chance bietet. Und dann kann ich entscheiden, reicht mir das? Natürlich reicht mir das. Also sage ich, ist in Ordnung, machen wir den Deal.
Ja.
Diese Ehrlichkeit vermisse ich wirklich in den Einrichtungen gegenüber Bewohnern und neuen Mitarbeitern. Und du hast vorhin den Punkt angesprochen, was ich neuen verspreche, muss ich auch alten ermöglichen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Es ging darum, ein Kunde von mir hatte 2,5 oder 3,5 Stellen frei, Fachkräfte. Und sagte, guck dir hier die Bewerbung an, da kann ich nichts mit anfangen. Sag ich, warum nicht? Ja, die kann freitags nicht, so ungefähr, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, die kann nur am Wochenende und die kann nicht am Wochenende. Sag ich, ist doch toll. Wie? Ich sage, frag doch deine Mitarbeiter. Die haben momentan die Belastung, machen alle Überstunden oder mehr Arbeitsstunden die Teilzeitkräfte. Frag die doch, was sie davon halten, dass du die ausprobierst, die drei Bewerbungen. Kannst du das machen, sage ich, ist in Ordnung. Habe ich in der Mittagspause Früh-Spätdienst von allen drei Wohnbereichen zusammengeholt. Da ich sage, pass auf, wir haben ein Problem. Ihr habt Stellen frei, ihr meckert, ihr habt zu viel Überstunden. Wir hätten eine Lösung, wo wir euer Einverständnis brauchen. Ja, um was geht's denn? Sage ich, pass auf, die kann einen Tag die Woche nicht, da macht die eine Weiterbildung. Die kann nur jedes zweite Wochenende, auf geringfügig, aber war eine Fachkraft. Und wenn ihr meinen Urlaub habt, kann sie teilweise. Und die dritte kann nur in der Woche, weil sie am Wochenende kein fürs Kind hat. Mhm. Jetzt entscheidet ihr. Bis auf einen Kollegen haben damals alle gesagt, okay, wir probieren es aus. Und als ich letztes Jahr das letzte Mal in dem Haus war, das ist jetzt 5, 6 Jahre her, waren zwei dieser drei immer noch da und die eine arbeitet mittlerweile voll mit, weil sich da die persönlichen Verhältnisse geändert haben. Ja. Es geht. Man muss dann die Mitarbeiter ins Boot holen und sagen, entweder oder. Das habe ich euch zu bieten. Ist das okay oder nicht? Hätte er die eingestellt, hätten alle rumgemeckert, Christian, und hätten gesagt, ja, wieso darf die nur dann arbeiten und die nur Frühdienst und so weiter. Ne? Also
ja, absolut.
Offen und ehrlich auch den alten Mitarbeitern gegenüber. Und dann kam eine Kollegin an, das habe ich ein paar Monate später, als ich wieder dort war, mitbekommen und ist zum Chef gegangen und hat gesagt, pass mal auf, ich möchte auch ändern meine Arbeitszeiten und auch die Verteilung. Geht das? Und das hat er ihr ermöglicht. Gleichberechtigung.
Okay. Da, ja, aber da müssen wir ehrlich sein, dass das ermöglichen musste, weil es deutsches Recht ist. Ne? Also die Frage ist natürlich, aus welcher Haltung heraus mache ich das? Mache ich das, weil es sowieso quasi Gesetz ist? Ja? Oder mache ich das aus einer Haltung heraus, um dem Mitarbeiter wertschätzend gegenüber zu stehen? Ja? Und ich finde, dass jede Führungskraft auch die Eigenverantwortung hat, in solche Teams reinzugehen und das zu sagen. Ja? Ich finde nicht, dass es gut ist, das zu delegieren. Das ist aber ein Punkt, ja. der
Das war der Betreiber selber, der ist der Einrichtungsleiter, ist ein privates Altenheim.
Ja. Ja, ich meine nur, ne, es ist eine Eigenverantwortung, das anzustoßen. Ja. Und
er hat Angst gehabt, Christian. Bitte? Er hat Angst, dass natürlich. Die sagen nein.
Ja, natürlich.
Und ich habe damit kein Problem gehabt, Christian. Ja.
Ja, absolut. Aber auch da sehen wir quasi diese Emotion Angst.
Ja.
Ist da ja auch wichtig und richtig. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ne? Das wäre ja Ablehnung und Druck, der dann dahinter steht. Ich muss eigentlich eine Einstellung machen und so weiter. Aber das ist das, was ich meine. Ich muss ein Arbeitsumfeld schaffen, wo das eigentlich kein Thema ist.
Ja.
Wo das nicht passiert, dass ich da Angst haben muss, sowas offen anzusprechen. Ja? Sondern wenn das Team sagt, ja eigentlich, also wir würden das echt für unfair, wir würden das unfair empfinden, wenn das so passiert, dass man sagt, danke für den Impuls, ich habe hier einfach Geld gespart, die dann einzustellen, das glaube ich, ein wichtiger Punkt an der Stelle.
Ja, wenn man abschließend alles zusammenfasst, vieles hat auch mit dem Begriff Betriebsklima zu tun.
Na komplett.
Die Fluktuation. Wenn ich hingehen kann, wir arbeiten zusammen und kann sagen, Mensch Christian, nächste Woche habe ich ein Problem mit dem Spätdienst, können wir beide mal tauschen? Und du sagst, nee. Und das passiert mir bei mehreren, obwohl ich weiß, ihr könntet, dann sage ich, dann gehe ich, wenn man mir nicht mal hilft. Ne? Da muss man einfach ein gutes Team haben. Im guten Team kann man hingehen, kann sagen, Leute, wer von euch könnte mir mal helfen? Und dann gehen drei Hände hoch mindestens.
Nee, das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, ich muss ja die Strukturen schaffen in meinem Einflussbereich.
Genau, die
muss damit da sein. Damit das passiert und wir müssen aus diesem Traum aufwachen, dass ein Obstkorb das macht, oder einen Bike-Leasing-Vertrag das schafft, sondern wir müssen es gemeinsam angehen. Es muss die Führungskraft sein, es muss jeder einzelne Teammitglied muss dabei sein und das schaffe ich, wenn ich im ersten Step mal darüber nachdenke, was ist uns allen eben auch wichtig, Und das hat ja der große Betreiber, den du angesprochen hast, einfach auch getan und viele andere Unternehmen natürlich auch. Und ein wichtiger Punkt ist, ich muss einfach Anliegen der Mitarbeiter ernst nehmen. Also ich muss einfach Anliegen, die die Mitarbeiter haben, Ängste, die die Mitarbeiter haben, ernst nehmen aus einer Haltung heraus, weil es mir wichtig ist und nicht, weil vielleicht irgendein vertraglicher Aspekt dazu spricht oder ein Gesetz das fordert.
Genau, der Mensch zählt. Genau. Nicht irgendwelche Formalien, so nenne ich das, sondern der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen, wenn wir Ja, selbst im Fließband bei VW, ich kenne sehr gut das betriebliche Gesundheitsmanagement den und Umgang mit Thema Mobbing und so weiter, selbst da wird darauf geachtet, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Bekannter von mir bei Audi hat leichte gesundheitliche Probleme, war am Band, hat befüllt. Die haben da irgendwie so Schläuche, so einen Satz, den die zack auf die Autos drauf machen. In 33 Sekunden muss das erledigt sein, dass der Öl, AdBlue, alles gleich drauf ist. Benzin in der Produktion. Der hat gesundheitliche Probleme mit dem Knie. Der ist Anfang 50, der ist zu seinem Vorgesetzten gegangen. Hat gesagt, du, ich kann dir einen Attest bringen. Bei mir ist das Knie jetzt. Eventuell brauche ich irgendwann ein neues. Warte mal, Betriebsarzt eingeschaltet. Denn noch irgendwelche, die haben da so ein Gremium für, die sich damit beschäftigen. Jetzt ist er in die Endkontrolle versetzt worden, wo kein Zeitdruck in dem Fall ist und wo er das Knie nicht belasten muss.
Das könnte ja mal ein Thema für eine weitere Podcast-Folge sein, welche Institution man in einer Einrichtung strukturell integrieren könnte, um sowas quasi zu fördern. Ja, ich glaube, es wäre echt spannend, das mal sich anzuschauen. Für das Thema heute, glaube ich, haben wir alles Wichtige ganz gut zusammengetragen. Und ich würde euch auf jeden Fall bitten, wenn ihr noch Themen habt, die für euch wichtig sind, zum Thema Fluktuation, Fragen etc., schreibt uns einfach über Instagram, über unseren Kanal. Dann machen wir auch gerne nochmal eine Folge dazu. Wenn wir was vergessen haben, einen wichtigen Aspekt, eine wichtige Perspektive nicht beleuchtet haben zu dem Thema Fluktuation, dann schreibt uns das natürlich auch. Wir bedanken uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.